Hallo und ein frohes neues Jahr vom Teilzeitcoach. Das ist der erste Teil von meinem Interview mit Murat Bahar.
Hi Burak, ich bin froh, dass es geklappt hat, dass wir uns jetzt getroffen haben zum Telefonieren. Ich hoffe, du hast die letzten Tage gut überstanden, beziehungsweise dich gut erholt. Dein letztes Spiel ist ja noch gar nicht so weit her.
Ja, ist jetzt genau eine Woche her.
Genau. Mit einem Unentschieden im Derby verabschiedet aus der Hinrunde.
Ja, leider nur ein Unentschieden. Hätten das Spiel ja doch gewinnen müssen am Ende. Klare Torchancen und machst die Dinge halt nicht rein, aber kannst den Jungs ja keinen Vorwurf machen. Sie haben sich sehr, sehr gut präsentiert am Ende. Und von daher sind wir dann doch schon eher zufrieden in die Winterpause gegangen.
Das ist die Hauptsache, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.
Definitiv.
Lange Pause ist, ne? Ich würde am liebsten so starten, dass du mal ein bisschen was von dir erzählst, dich kurz vorstellst, einen kleinen Abriss machst von dir als Typ, als ja. Trainer und dass wir so ein bisschen reinstarten.
Also mein Name ist Burak Bahar, ich bin 27 Jahre alt, bin seit fast zehn Jahren jetzt Jugendtrainer, mit 17, 18 angefangen. Habe letztes Jahr die A-Lizenz erworben, beziehungsweise dieses Jahr im März, April die A-Lizenz erworben und im Juni dann bei Hannover 96 unterschrieben. Und mache das leidenschaftlich gern und habe noch weiß ich nicht, ob das große Ziele sind, aber habe noch Ziele, die ich unbedingt erreichen will. So ein Etappenziel habe ich jetzt geschafft, aber da sind noch so einige Sachen auf dem Zettel, die ich auf jeden Fall angreifen möchte.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal extrem spannend an und ich glaube, dass es nicht so viele gibt, die mit 27 schon sagen können, dass sie seit 10 Jahren Trainer sind. Deswegen würde ich da gerne einsteigen und einfach mal fragen, wie kam es dazu, dass du so früh schon Trainer geworden bist und was waren die Umstände und deine Motivation, die dazu geführt haben?
Relativ einfach eigentlich. Zu der Zeit habe ich mich verletzt gehabt. Eine etwas blöde Verletzung, die halt immer wieder zurückgekommen ist, eine Entzündung an der Leiste. Immer zu früh angefangen und dann kam es halt immer wieder und daraufhin wurde ich dann von einem Jugendleiter angesprochen, ob ich nicht die Übergangszeit einfach mal mithelfen möchte in meinem Heimatverein und habe dann gesagt, ja du ganz ehrlich, bevor ich hier nur dumm rumstehe und nur zugucke, kann ich ja so ein bisschen mithelfen. Bin dann eigentlich eher als Co-Trainer oder einfach als Jugendtrainer mit eingestiegen, just for fun. Aber die Monate haben so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, ab Sommer möchte ich voll mit einsteigen. Hab dann eine U11 übernommen und gleichzeitig dann auch direkt angefangen, ja, Lizenzen zu erwerben, so dieses Basiswissen und all so ein Gedöns, was es ja noch in meiner Zeit gab. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das immer noch so ist, aber bei uns sind
das... Kommt drauf an, was du mit Gedöns meinst.
Also die Vorgeschichten für die C-Lizenz. Es ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, aber das sind ja halt immer diese Voraussetzungen, um die Lizenzen zu machen. Damals dann halt in Angriff genommen, hat dann auch Spaß gemacht, war dann auch halt auch immer der Jüngste, der diese Lizenzen mitgemacht hat. Nebenbei ging es halt immer weiter, hab zwar dann wieder angefangen, wieder Fußball zu spielen, aber ja auch nicht mehr so hoch und auch nicht mehr so intensiv verfolgt. Bin dann eher so immer mitgegangen, 2 Jahre in meinem Heimatverein. Und nach 2 Jahren habe ich so gemerkt, okay, Fußballer wirst du sowieso nicht mehr. Was macht dir aber mega Spaß? Und das ist das Trainerdasein, weil in der Anfangsphase, beziehungsweise es ist natürlich immer noch so, du hast halt immer wieder gesehen, wenn du den Jungs was versucht hast nahezubringen oder wenn es dann auch geklappt hat, das Strahlen, wenn sie dann Erfolg mit den Sachen hatten und sich dann auch ja, mit dem Gefühl dann auch wieder bedankt haben, war dann halt auch immer so eine Motivation und zu der Zeit dann auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ja, komm, lass das Kicken sein. Bringt sowieso nichts mehr und konzentriere dich darauf. War auch während des Studiums so, nach der Ausbildung, Studium und so weiter. Und hat dann auch zeitlich immer so gut gepasst. Nach 2 Jahren durfte ich dann in einem anderen Stadtteilverein eine U17 übernehmen mit 19, 20, was dann auch relativ zügig und überraschend vonstatten ging. Ja. Hab das dann da 3 Jahre gemacht. Und während der 3 Jahre habe ich dann die Elite-Lizenz erworben. Auch
Hat
relativ
der,
früh, ja.
wenn ich da mal ganz kurz fragen darf, mit den Lizenzen, wie hast du es gehandhabt? Hat der Verein sich an den Lizenzen beteiligt, so dass du dann quasi gebunden warst mit im Verein, oder hast du gesagt, nee, ich will lieber ein bisschen selber entscheiden, was und wie, und bezahle die selber?
Also am Ende war es so eine Mischung. Ich habe zunächst haben sie die Kosten getragen. Und ich habe dann am Ende aber diese Lizenzen mehr oder weniger abbezahlt. Ne? Weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt im Sommer ja, mich anderweitig orientieren möchte, dann will ich niemandem was schuldig sein oder mich irgendwie nicht binden, so wie du das sagst. Das ist ja in den Amateurvereinen gang und gäbe, dass man Vereinbarungen trifft, wenn man die Lizenz macht, dass man sich für 2 bis 3 Jahre dann verpflichtet, in dem Verein zu arbeiten. Und das wollten sie natürlich bei mir auch, aber wir konnten uns halt immer auf so einen Mittelweg einigen, dass man sagt, ja, man verpflichtet sich mehr oder weniger, aber wenn man doch diesen Schritt gehen möchte, findet man da definitiv irgendeine Einigung. Da waren die schon recht human. Bei meiner ersten Lizenz war es auch relativ entspannt. Die habe ich dann, als ich dann vom Verein gegangen bin, habe ich die dann mit dem letzten, ja, mit der letzten Aufwandsentschädigung dann mehr oder weniger ausgeglichen. Dasselbe habe ich damals mit der Elite-Lizenz gemacht, die habe ich selbst vorgestreckt und habe dann die Hälfte mehr oder weniger so ja Anzahlung oder wie du das nennen möchtest, dann auch zurückerstattet bekommen vom Verein, weil ich ja die Lizenz zur Verfügung stelle und die Vereine ja Zuschüsse vom Verband bekommen. Und das haben wir dann so mehr oder weniger, haben wir dann so eine Einigung getätigt. Die A-Lizenz habe ich selbst bezahlt. Das ist dann halt auch nochmal ein bisschen happig, kann man ja einfach mal so sagen. Aber für mich war es irgendwann ja ein Muss für mich persönlich, einfach um zu sehen, ob ich das schaffe. Und halt auch ein Muss, um den nächsten Schritt machen zu dürfen. Weil das ist einfach Fakt. Du brauchst einfach Papier in der Hand, brauchst einfach etwas, womit du dich ausweisen kannst, damit ja man denkt, dass derjenige, der sowas hat, Ahnung hat. Für mich persönlich weiß ich nicht, ob das eine
Aussagekraft hat.
ja, ob das eine Aussagekraft hat, genau, von der Qualität von einem Trainer. Aber ja, es ist halt ein Schriftstück, was man benötigt.
Lass uns, also wenn es okay ist, lass mal ganz kurz da bei diesen Lizenzen bleiben, weil bei mir ist es auch nochmal relativ frisch, weil ich die auffrischen musste, meine Lizenz, und da auch nochmal festgestellt habe, weiß ich nicht, also wo der Fokus dann beim DFB drauf liegt, ob das dann die Geldmacherei dann ist mit den Lizenzen, weil manchmal fragt man sich, wofür es dann alles ist. Habe aber jetzt so ein bisschen im Nachhinein auch bei der Auffrischung für mich so festgestellt, dass das, was da an dem Wochenende geboten wurde, schon das Geld wert war, was ich jetzt dafür gezahlt hatte, ja. Weil sehr viel Input war und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber bei mir ist es meistens dann so, dass weniger das, was die Dozenten einem erzählen, das ist, was man mit nach Hause nimmt, sondern vielmehr das, was die Kollegen an einem erzählen.
So sieht's aus. So sieht's aus. Und das ist meiner Meinung nach mit das Entscheidendste dieser Lizenzen. Die Kontakte, die man knüpft, die Freundschaften, die dadurch entstehen. Ich habe immer noch mit Trainerkollegen zu tun, die ich aus der C-Lizenz, aus der Elite-Jugend-Lizenz oder jetzt letztendlich aus der A-Lizenz dann auch kennengelernt habe. Du brauchst halt auch am Ende, muss man halt ehrlich so gestehen, ein gewisses, wie soll ich das nennen, ja, Netzwerk, um dich selbst immer wieder zu kontrollieren, um dich selbst immer wieder auch weiterzuentwickeln, weil ich habe das ja auf deiner Seite auch so ein bisschen verfolgt. Du sagst ja auch, durch Gespräche fallen dir neue Sachen auf, du lernst neue Sachen und das ist halt Fakt. Nicht jeder ist allwissend. Wir können jeden Tag was Neues lernen. Das ist jetzt so eine Floskel, aber es ist halt einfach so. Und allein unser Interview jetzt wird dir oder mir auch irgendwelche neuen Sachen mitgeben. Ist ja einfach so. Und diese Lizenzen und diese Lehrgänge sind meiner Meinung nach eher genau dafür wichtig, diese Kontakte zu bekommen und zu pflegen dann am Ende, ne?
Ja, und ich finde, dass das Schlimme an der, oh, was heißt das Schlimme, aber ich finde, es ist halt in dem Sinne nicht durchdacht, dass du zum Beispiel diese Elite-Jugend-Lizenz machen musst, um die A-Lizenz zu machen. Dir wird aber klipp und klar gesagt, mit der Elite-Jugend-Lizenz kannst du im Prinzip nichts weiter tun, in Anführungszeichen, als im Nachwuchsleistungszentrum als Trainer zu arbeiten. Das ist deine Grundvoraussetzung, um da zu arbeiten. Gleichzeitig aber, und ich glaube, da wirst du mir recht geben, ist es ja aber ja mittlerweile so, dass das ja gar nicht ausreicht. Also wahrscheinlich unter A-Lizenz wird ja kein Nachwuchsleistungszentrum wahrscheinlich dich einstellen, großartig. Oder wenn, dann nur mit sehr viel Connection und sehr viel Glück, weil es wird wahrscheinlich mittlerweile so viele mit dieser Elite-Jugend-Lizenz geben, dass da die Auswahl riesig ist und dann einfach auch zusätzlich noch die ganzen A-Lizenz-Inhaber sind, was dann halt dazu führt, ne, dass diese Elite-Jugend-Lizenz nichts wert ist.
Das ist eine These, die ich weiß nicht, ob ich sie bestätigen kann, die ich auch immer wieder gesehen, gehört und eventuell, ja, was heißt eventuell, auch immer mal wieder gespürt habe. Und dir eigentlich schon recht gebe, dass die Elite-Jugend-Lizenz eigentlich eher eine Lizenz ist, ja, die du überspringen könntest, ne? Weil sie, so wie du sagst, mehr oder weniger schon fast nichts mehr wert ist. Du kannst die NLZs, zumindest die NLZs, wo wir sagen, okay, die sind für viele von uns einfach präsent vom Namen her, kannst du durchgehen und du wirst fast nur Fußballlehrer finden und A-Lizenzinhaber. Elite-Jugend-Lizenz, dieses ist eher so für die jetzt mittlerweile, was jetzt bei uns halt auch der Fall ist, Richtung Co-Trainer, Richtung unterer Bereich. Es ist eher schon für Trainer, die in Richtung Entwicklung arbeiten.
Und die für sich selber halt auch noch nicht fertig sind, denn die selber für sich was sagen.
Ja, so wie es kommt. Definitiv. Ich behaupte aber auch nicht, das sage ich auch ganz offen, ich behaupte auch nicht, nur weil ich jetzt die A-Lizenz habe, dass ich irgendwie am Ende meiner Entwicklung bin, weil ich bin 27. Und ich sehe bei uns in der Akademie, haben wir Fußballlehrer und wir haben A-Lizenzinhaber. Wir haben aber auch Jungs und Co-Trainer dabei, die die Elite-Lizenz oder gar keine Lizenz haben, wo ich sage, okay, die muss man normalerweise fördern. Ja, die muss man packen und denen auf ihrem Weg halt auch einfach mal helfen, ne, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ja, Elite-Jugend-Lizenz ist im Moment, ist die Frage, was der DFB dazu sagt, das ist eine andere Frage, aber im Moment nicht wirklich ja, attraktiv. Klar musst du sie haben, das ist ein Zwischenschritt für die A-Lizenz, aber ob sie jetzt attraktiv ist, ist jetzt einfach mal dahingestellt. Für mich persönlich war es damals attraktiv, weil ich war noch jung und hab sie auch gebraucht für die Regionalliga damals, um die Jugendregionalliga trainieren zu dürfen. Es ist ja halt auch so eine Geschichte. Es ist halt eine Lizenz, die du für gewisse Ligen dann aber doch wiederum brauchst. Das ist dann auch ein Widerspruch in sich dann. Auf der einen Seite ist es eine Lizenz, die überflüssig ist, aber auf der anderen Seite ist es wieder eine Notwendigkeit. Das ist jetzt, das ist eine Frage, darüber können wir, glaube ich,
diskutieren. Aber ich glaube, da muss auch jeder Trainer für sich selber so den Weg finden, was er da machen möchte und womit er zurechtkommt. Ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, dass man was in der Hand haben muss, ist einfach wichtig.
Ausschlaggebend, ja. Ausschlaggebend am Ende, dass jemand sieht, okay, er ist diesen Weg gegangen und hat gesehen, was so in dieser Welt passiert. Es ist ja eine andere Welt. Es ist einfach so. Das kann ich ja ruhig sagen. Ich sehe das ja jetzt extrem. So die ersten 2-3 Monate habe ich ja auch nochmal gebraucht, um in dieses, ja, ich will es gar nicht Geschäft nennen, ich will aber die Veränderung, um diese Veränderung auch wahrzunehmen. Vom Amateur Mindset. Definitiv.
Genau, da lass uns da gleich auf jeden Fall nochmal richtig separat zu einsteigen. Jetzt so sind wir noch so ein bisschen Entwicklung. Du machst so die ersten Schritte, kriegst die Lizenzen. Ich habe in einem Interview gelesen, was auch sehr wichtig für dich war, wohl Mentoren, wo du gesagt hast, so da gab es so zwei Trainer, die sehr wichtig waren für dich als Trainer in deiner Entwicklung.
Ja, als Mensch, vor allem als Mensch. Vielleicht nicht als Trainer, wirklich überhaupt. Von dem einen Jahr, also inhaltlich auf jeden Fall, da habe ich was mitgenommen. Das war mein allererster Trainer in der C-Jugend. Inhaltlich unfassbar stark, aber auch menschlich extrem. Er hat diese beiden Faktoren extrem gut vereint und auch trotzdem Leistung eingefordert und immer wieder was mitgegeben. Und da habe ich mir sehr, sehr viel mitgenommen und mir dann auch in meiner persönlichen Entwicklung auch was ja eingeheimst, ne? Wo ich gesagt habe, okay, das würde ich genauso machen. Und hab's auch wirklich probiert und auch umgesetzt. Ja, und der zweite war eher so als Papa zu sehen, ne? So vorbildtechnisch war das schon eine ganz, ganz große Nummer. Den habe ich jetzt dieses Jahr leider verloren. Der ist von uns gegangen. War einfach menschlich auf einem sehr, sehr hohen Level gewesen, immer ein offenes Ohr gehabt, immer für Lösungen da gewesen, auch bereit gewesen, auch Kritik zu äußern. Das fand ich dann immer sehr, sehr wichtig an ihm. Dass er nicht nur gekommen ist, wenn es gut lief, sondern auch zu mir gekommen ist, wenn ich Fehler gemacht habe und hat mich dann auch darauf ja aufmerksam gemacht und mir aber auch gleichzeitig gesagt, ganz ehrlich, diese Fehler musst du machen, weil sonst lernst du das ja nicht kennen und wirst nicht wissen, dass das falsch war. Und ich muss dir das sagen, damit du weißt, dass das ein Fehler ist. Und das fand ich halt auch immer wieder bemerkenswert. Deswegen sind das zwei Personen für mich gewesen, die mich extrem gezeichnet, wie ich das gar nicht nenne. Geprägt haben, extrem geprägt haben. Hm. Auf jeden Fall.
Ich finde das extrem wichtig, jemanden zu haben, der so ein bisschen als Spiegel wirkt, weil du hast als Trainer immer so das Problem, die Mannschaft gibt dir kein wirkliches Feedback, die Mannschaft kommt nicht an und sagt, hör mal Trainer, das war heute ein super Training, hast du gut gemacht oder heute war aber ätzendes Training, das und das hat mir nicht gefallen, was auch mal cool ist zu wissen, ne? Ja. Sondern meistens ist es ja so, die Spieler nehmen diese Sachen an, nehmen die Sachen als gegeben hin und man kriegt wenig Feedback, außer man fragt explizit danach und dann ist immer noch die Frage, wie ehrlich ist es gemeint oder ne? Und das andere ist, dann hast du vielleicht sportliche Leiter oder was auch immer oder du hast andere Trainerkollegen oder du hast Co-Trainer und auch da bist du immer am Zweifeln, ob das
ehrlich gemeint ist.
Genau, ehrlich gemeint ist, ob die Kritik so ist, wie sie sein soll und du hast halt extrem Problem als Trainer Feedback zu haben, womit du dich beschäftigen kannst, wo du sagen kannst, okay, sehr gut, danke, daran muss ich arbeiten.
So sieht's aus. Also ich hatte immer wieder Glück, muss ich sagen, dass ich ein Trainerteam aufgebaut habe, mit dem ich jetzt 6 Jahre zusammengearbeitet habe. Da sind immer wieder, ist da mal einer dazugekommen, ist wieder abgesprungen, aber ich hatte einen Kern von zwei, drei Personen, wo ich sehr, sehr lange mit arbeiten durfte und auch dann eine extrem enge Freundschaft daraus geworden ist, die genau das getan haben, mir immer wieder Feedback gegeben haben oder ich ihnen Feedback gegeben habe, Burak, das war jetzt gut heute beim Training oder das hat jetzt nicht so gut geklappt und so weiter und so fort. Und dann gab es halt wirklich noch diese beiden Personen. Da hatte ich auf jeden Fall Glück. Aber ich kenne auch genau die andere Seite, die du beschrieben hast mit den sportlichen Leitern oder Jugendleitern oder Präsidenten oder was auch immer. Man weiß nie, woran man wirklich ist, weil es am Ende doch das ist das Lustige, das vergessen wir halt immer wieder, das ist Fakt in Amateurvereinen, obwohl es halt immer wieder nur um diese Jungs geht und nicht nur um Erfolg oder Misserfolg.
Ja, oder auch zum Teil um Selbstdarstellung.
Ja, genau. diese Punkte, diese drei Punkte, das vergessen wir. Wir vergessen das. Das ist Fakt. Ich weiß nicht, ob ich das auch vergessen habe. Das ist eine Beurteilung, die sollen andere Menschen einfach mal tätigen. Ich persönlich hab's versucht, immer wieder die Jungs so in den Vordergrund oder das Team in den Vordergrund zu stellen. Ob es mir gelungen ist, ja, ist einfach mal so dahingestellt. Kann sich jeder selbst ein Bild zu machen. Aber das ist ein Faktor, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir vergessen das immer wieder. Wir vergessen, warum wir eigentlich alle vor diesen Jungs stehen, warum wir überhaupt damit angefangen haben. Wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich habe ich ja mit dem Fußball nur aufgehört, weil es Spaß gemacht hat, jemandem was beizubringen. Ja. Das ist, weiß ich nicht, dieser Gedanke, der erlischt so schnell bei so vielen. Ob es, ja, bei mir, klar, gibt es bestimmt Phasen bei mir auch, wo ich mich selbst auch ertappe, dass du eher Richtung Ergebnis denkst, anstatt Richtung Entwicklung oder auch das Menschliche dann auch einfach weglässt, wo du sagst, okay, im Moment ist mir dann doch Survival of the Fittest wichtiger als irgendwie irgendwie zu sagen, ja, ich will was Nachhaltiges, eine Entwicklung dieses Jungen und ja, und diese Geschichten, ne? Das da ertappt man sich, glaube ich, immer mal wieder selbst.
Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema, finde ich, genau dieses Ding, Ergebnis gegen Entwicklung zu setzen oder ne, was ist gerade wichtig, weil wer macht dir den Druck, wo kommt der Druck her, ne?
Genau.
Machst du den Druck den selber oder wird dir von außen herangetragen, dass du die Ergebnisse liefern musst? Und ich glaube, gerade im Jugendbereich ist es dann manchmal schon fast pervers, dass da das Ergebnis an so hoher Stelle steht und dass da dann auch, kriege ich es ja auch selber mit, zum Teil dann Ergebnisse gepostet werden. Wir gewinnen heute 15-0 gegen keine Ahnung was für eine Mannschaft. Ich meine, das interessiert ja letztlich niemanden, ne? Weil dann hast du so einen großen Qualitätsunterschied, gerade im Jugendbereich ist der sehr schnell da und am Ende des Tages ist die Entwicklung vielleicht trotzdem nicht gegeben, ne?
Ja, also ein sehr gutes Wort, auch ein bisschen extrem, aber benutze ich auch immer wieder. Es ist wirklich pervers. Pervers, manchmal, es ist ja auch nicht böse gemeint, mit diesem Begriff zu arbeiten, aber es ist wirklich teilweise erschreckend zu sehen, dass man alles einfach dafür tut, um ja, in dem Moment erfolgreich zu sein, und vernachlässigt dann mehr oder weniger so das Generelle, ne? So, es spielt ja für eine Entwicklung. Was meinen wir denn mit Entwicklung? Meinen wir mit Entwicklung nur fußballerische Entwicklung? Ganz ehrlich. Also wir sind ja nicht nur dafür da, um sie fußballerisch weiterzubringen. Was macht es mit so einem Jungen, in der Verbandsliga 70 Minuten zuzugucken und 20 Minuten einfach mal mitzuspielen oder vielleicht auch gar nicht eingewechselt zu werden? Was macht das mit so einem Jungen? Weil der Trainer sagt, wir führen gerade 1-0, es ist super eng, ich will das Ding gewinnen, dann wechsle ich Peter jetzt heute nicht ein, weil er nicht gerade auslaufen kann. Ja? Was macht das mit so einem Jungen? Denken wir überhaupt während der Entscheidung drüber nach oder haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, ob es jetzt in dem Moment richtig oder falsch ist? Ich sage auch ganz ehrlich, im Moment ist es bei uns genau dasselbe. Wir müssen auch immer wieder, ich ertappe mich auch immer wieder bei Entscheidungen, bei Auswechslungen oder Aufstellungen, bringe ich den jetzt lieber rein oder bringe ich den nicht rein? Ist die Entwicklung so gewesen, dass ich das verkraften kann, dass ich das Spiel am Wochenende positiv gestalte? Definitiv. Mhm. Also das ist Fakt. Aber das Ding ist halt einfach, ich glaube, wir müssen, wenn wir solche Entscheidungen treffen, ich sag gar nicht, dass diese... Ich rede viel Wirrwarr, ne? Ich springe immer hin und her. Nicht, dass du das falsch verstehst.
Dafür sind wir da. Du sollst ja sprechen. Sprich.
ich muss das zwischendurch immer sortieren. Ich finde solche Entscheidungen, die kann man treffen, ja, um Erfolg zu haben. Ich finde sie auch nicht immer verkehrt, wenn man sich vorher genügend Gedanken drüber gemacht hat, ja, ich widerspreche mir jetzt auch ein bisschen, das weiß ich.
Ich glaube, dass diese Dinge, die du sagst, überall Allgemeingültigkeit haben, nur dass es halt abhängig davon ist, wie alt diese Spieler sind, in welcher Jugend gerade du auch unterwegs bist, oder?
Auch und darauf will ich gerade hinaus, und wie du es handhabst, wie verkaufst du es? Bist du wirklich knallhart und sagst, ich ziehe das jetzt so durch und meine Entscheidung und da lasse ich mir nicht reinreden und es ist mir egal, was für eine Entwicklung dieser Junge macht? Oder bist du wirklich Entwickler und redest mit diesem Spieler und sagst ihm, woran er arbeiten muss und zeigst ihm einen Weg auf. Ich finde, das ist ein Unterschied. Man kann für Erfolg leben, ja, und man kann Erfolg vorleben. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, ich finde, wenn du jemanden entwickelst, kommt irgendwann sowieso Erfolg. Ja, und wenn du an der Entwicklung arbeitest und versuchst, es immer wieder besser zu machen, dann kommt der Erfolg sowieso automatisch. Und den Gedanken, glaube ich, dürfen wir nicht, wenn wir so harte Entscheidungen treffen, dürfen wir dann nicht vergessen. Wir müssen wirklich dann alle ins Boot holen und auch aufzeigen, warum, weshalb, wieso und vor allem wie. Ja, wie kann es dazu führen, dass er nicht nur in der hintersten Reihe sitzt, sondern immer weiter nach vorne kommen kann und dieses Gebilde ändern kann.
Wann führst du so Gespräche? Nehmen wir an, jetzt Peter sitzt jetzt da, er wird nicht eingewechselt, er 90. Weiß Peter vorher, dass er heute sehr geringe Chancen hat zu spielen, oder redest du später mit ihm nach dem Spiel oder redest du mit ihm beim Training?
Es sind, ich glaube, es sind verschiedene Momente. Es gibt gar nicht, ich persönlich habe das jetzt so gehandhabt und auch oft erlebt, die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht gar nicht sofort in die Situation reingehen sollte, sondern dass es immer wieder verschiedene Momente sind. Mal kann es im Training sein, dass du sagst, dass du ihn dir zur Seite holst und sagst, diese Woche war gut oder diese Woche war schlecht. Daran und daran kannst du arbeiten und gibst so ein kurzes Feedback-Gespräch. Das sind halt auch einfach mal Gespräche von der Kabine Richtung Platz. Vielleicht diese anderthalb, zwei Minuten, die du hast mit diesem Jungen, auch so nutzen, dass du ihm Inhalt gibst, aber auch wieder Motivation an dieser Sache zu arbeiten. Ja, das sind ja unsere Werkzeuge, die wir als Trainer haben. Kommunikation durch Schlüssel, A und O. Ich sag zu meinen Jungs immer, solange ihr nicht miteinander kommuniziert, wisst ihr doch gar nicht, was der von dir gegenüber haben möchte. Ja? Oder dir sagen möchte. Ja, und ich sage, Kommunikation ist für uns Trainer, glaube ich, unser wichtigstes Werkzeug. Und ob du es jetzt während des Trainings machst oder nach dem Spiel oder vor dem Spiel machst, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Der Spieler bzw. der Mensch selbst möchte einfach wissen, permanent, woran er ist. Ob er geschätzt wird oder ob er wirklich links liegen gelassen wird, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gar nicht so inhaltlich, noch nicht mal der Inhalt interessiert den Menschen in dem Moment. Generell, egal was für ein Alter dieser Mensch hat, in vielen Sachen. Man möchte einfach nur wahrgenommen werden. Man möchte einfach wissen, okay, da ist jemand, der kümmert sich um mich. Ja, und der weiß auch, dass ich da bin. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Ja, ich finde, das ist ein brutal wichtiges Element einfach. Genau wie du es sagst, es gibt wahrscheinlich nichts Wichtigeres. Und selbst wenn du da als Trainer nicht derjenige bist, der dem Spieler vielleicht die super Technik oder was auch immer beibringst, aber wenn du es schaffst, ihn kommunikativ zu erreichen, dich mit ihm zu beschäftigen und ihn immer wieder zu motivieren, glaube ich, wird er das im Spiel immer wieder wegmachen durch Einsatz, Leidenschaft, Wille. Und am Ende des Tages gewinnt dann vielleicht nicht immer die spielerisch beste Mannschaft, sondern dann auch die Mannschaft, die für den Trainer durchs Feuer geht und die sich untereinander so gut versteht, weil sie viel miteinander spricht.
So sieht's aus. Mir hat ein Spieler, den ich damals, das war vor 2 Jahren, habe ich diesen Satz von dem Jungen zu hören bekommen. Er ist aus einem NLZ zu mir gekommen und war in den ersten 3, 4 Wochen extrem in sich gekehrt, extrem auch auch mit Zweifeln geplagt. Nach einer gewissen Zeit ist er so aufgeblüht und ist auch kommunikativer geworden, hat mehr Spaß im Training gehabt, am Fußballspielen. und ist dann irgendwann auf mich zugekommen. Das war nach einem halben Jahr gefühlt. Und hat wirklich nur gesagt, so ein menschliches Trainerteam habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Und das war dann für mich einfach eine Bestätigung dessen, dass wir ihm einfach nur Werte und Normen und eine gewisse Wärme vermittelt haben. Ne? Und dass wir eine Familie sind, dass wir füreinander da sind. Und das hat, glaube ich, das reicht manchmal einfach aus, um jemanden für sich zu gewinnen oder halt auch eine gewisse Motivation zu entwickeln, eine Leistungssteigerung zu entwickeln, um dann eine Entwicklung zu bekommen. Ja, das war so ein Satz, den vergesse ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr, weil den nimmst du mit. Das ist wieder so ein Feedback direkt von der Quelle, ja, wo du weißt, okay, anscheinend habe ich, ob es jetzt richtig, ich will nie sagen, dass es jetzt richtig war, weil es gibt bei uns kein richtig oder falsch, weil wir arbeiten mit Menschen zusammen, ja, und wir sind selbst Menschen und wir machen ja permanent Fehler oder halt auch etwas so, dass es dann ein Resultat hat, wie wir es haben möchten. Ja, richtig oder falsch gibt es, glaube ich, bei uns in unserer Tätigkeit gar nicht. So wie es bei einem Tischler jetzt beispielsweise richtig oder falsch geben würde. Wenn die schief sind oder gerade, ne?
Ja, absolut. Absolut. Man steckt ja auch, man muss immer wieder neu reagieren, man muss immer wieder spontan die richtigen Ansätze finden. Genau. Vielleicht stellt sich hinterher als doch falsch heraus, aber dann weiß man es fürs nächste Mal vielleicht. Ne? Und man kriegt auf jeden Fall immer ein Gefühl für die Situation, für den Menschen und man braucht oder man hat dann auch irgendwann diese Menschenkenntnis, glaube ich, um diese Situationen besser einschätzen zu können und zu reagieren.
Ja, sehe ich genauso.
Ich finde, das ist schon ein super guter Überpunkt. So Menschlichkeit, Kommunikation, extrem gut von dir auch dargestellt, wie wichtig dieses Thema einfach sein kann oder sein muss für jeden als Trainer. Jetzt habe ich auf dem Zettel einen anderen Punkt für mich noch rausgeschrieben. Scouting. Ja. Bevor wir damit anfangen, würde ich gerne mal wissen, SC Borgfeld, dein Verein, wo du da die Jugend trainiert hast.
Ja.
Wie ist der einzuordnen da vom Stellenwert bei euch dann da in der Gegend?
Ein Amateurverein eigentlich. Was heißt eigentlich? Es ist ein Amateurverein, der bis vor 3 Jahren eigentlich an der Bildfläche nicht viel zu tun hatte. Zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, Fußball zu spielen, war das ein richtiger Dorfverein. Aber über die Jahre hinweg ist es zu einem Stadtteilverein geworden. Und vor 3 Jahren bin ich dann zurück von einem anderen Stadtteilverein halt zum SC Borgfeld, zu meinem Heimatverein. Und habe dort die U17 übernommen. Bevor ich gekommen bin, hatte die erste Herrenmannschaft noch Landesliga gespielt und hat den Sprung im ersten Jahr, wo ich da war, auch in die Bremenliga geschafft, wenn ich mich nicht irre. Also wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Es ist ein Stadtteilclub, also nichts Weltbewegendes. Mittlerweile aber jetzt der zweitgrößte Verein, zweit- oder drittgrößte Verein Bremens, wo dann natürlich der Erfolg und diese ganze Publicity, die dann mit sich geführt hat, eine gewisse Rolle spielt und mittlerweile halt auch ein Neubaugebiet direkt davor ist, wird der Verein halt immer größer.
Okay. Und ich sag mal jetzt genau diese Entwicklung des Vereins fällt ja auch dann komplett zusammen mit dem, was du gerade eben schon publicity-mäßig angesprochen hast, dass da die U17 dann aufgestiegen ist mit dir. Wahrscheinlich, ne? Oder waren auch andere Dinge, die dazu geführt haben, dass der Verein dann gesagt hat, pass auf, jetzt pack mal richtig an.
Also ich sag mal so, bevor ich gekommen bin, saßen wir natürlich zusammen und man hat über viele Sachen gesprochen, Ziele und wie soll's mit dem Verein weitergehen und so weiter und so fort. Und ich habe halt klipp und klar gesagt, vor 3 Jahren, ich komme nur, wenn ihr mir zusichert, dass wir aufsteigen und ihr meldet. Also für die Junior- und Regionalliga. Weil die Bremer Vereine natürlich immer wieder Probleme, finanzielle Probleme haben und sich immer ja, dagegen gesträubt haben, diesen Schritt zu machen, weil es kommen Kosten dazu, es kommt sehr, sehr viel Arbeit dazu. Das war eine Voraussetzung und das Versprechen wollte ich unbedingt haben, bevor ich da angefangen habe, was sie mir ja abgespeckt gegeben haben damals. Es ist eher ein Verein gewesen, der klein bleiben wollte, und gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen wollte. Aber ich habe von vornherein gesagt, wenn ich komme, steige ich zu 100% auf, egal was ihr sagt. Und ich weiß es jetzt schon und das wusste ich vor der Saison. Und ja, hab's dann, ob es da ist. Glück, glaube ich, nicht spielte keine Rolle in dem Jahr, weil wir waren schon gut und ich hatte eine Truppe zusammenstellen können, die eigentlich schon extrem, ja, von vornherein gesagt hat, ja, wir steigen auf. Die ist den Weg einfach mitgegangen und der Verein musste dann mehr oder weniger im Laufe der Saison einlenken. Das war auch ein Prozess und sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, die ich selbstständig tätigen musste mit 2, 3 Personen, um die Grundvoraussetzungen zu haben, sprich Sponsorengespräche führen und schon Spieler suchen, im Sinne von ein gewisses Gerüst zu haben,
Ja,
damit
aber lass mal, das ist ja genau der Punkt, dieses Gerüst zu haben. Ich sag mal, du sagst ja auch, du wusstest vor der Saison schon, dass du aufsteigst. Lag es auch daran, dass du wusstest, okay, ich krieg den und den Spieler, wenn ich jetzt hier anfange, kommen die und die Jungs mit zu mir in die Mannschaft und da weiß ich, dass ich so viel Qualität habe? Oder wo kommt dieses Wissen bei dir dann her?
Ich habe ja das Jahr davor, habe ich ja, beziehungsweise die 3 Jahre, bevor ich nach Borgfeld gegangen bin, habe ich 3 Jahre in der U17 trainiert und das auch relativ erfolgreich. Wir sind im ersten Jahr, sind wir Zweiter geworden, glaube ich. Im zweiten Jahr sind wir durchmarschiert, sind aufgestiegen in die B- und Regionalliga. Hatte schon dann Regionalliga-Erfahrung 1 Jahr lang. Wir wurden zwar im ersten Jahr ja nicht abgeknallt, aber wir sind abgestiegen damals. In meinem allerersten Regionalliga-Jahr als Trainer sind wir abgestiegen, weil du gehst als Frischling rein, du hast keine Ahnung, was in der Liga los ist, und versuchst auch in dieser Liga Fußball zu spielen als No-Name, als Amateurverein und dann fällst du natürlich auf die Nase. Aber das waren halt alles Erkenntnisse, die ich dann mitgenommen habe nach Borgfeld. Und dementsprechend mein Spiel dann halt, ja, Philosophie will ich das gar nicht nennen, weil eine Spielphilosophie entwickelt sich über Jahre hinweg und meine ist definitiv noch nicht zu Ende. Deswegen einen gewissen Spielstil hatte ich mittlerweile. Und ich wusste halt, was ich in der B-Jugendverbandsliga, also in der Oberliga in Bremen spielen muss, damit ich aufsteige und was für Material ich brauche, was für, klingt jetzt halt auch wieder so oberflächlich, aber was für Spielermaterial ich brauche, um das zu spielen, was ich spielen möchte und dann erfolgreich zu sein. Du machst dir halt vorher Gedanken.
Und du musst immer wissen, wie du auch an dieses Spielermaterial
So
herankommst.
sieht's aus und das Jahr in der Regionalliga hat meinem Namen bzw. unserem Namen als Trainerteam natürlich sehr gut getan, weil wir extrem viel positive, ja, kann man so deutlich aussprechen, positive Presse hatten, obwohl wir unten mitgespielt haben, weil wir für den Bremer Verband halt sehr, sehr, sehr viel entwickelt haben, weil es endlich nach Werder Bremen einen Verein gab, der Entwicklung getätigt hat, der für Entwicklung stand. Es gab dann intern aber immer wieder Probleme, woraufhin ich dann wieder zurück halt nach Borgfeld gegangen bin und wie gesagt am Anfang direkt gesagt habe, entweder steigen wir auf und ihr steht dahinter oder ich komme nicht. Ja, und sie sind den Weg dann mitgegangen. Sehr, sehr schleppend, mit sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, aber sie sind den Weg mitgegangen. Und am Ende, egal was dann, wie es dann am Ende auseinandergegangen ist, ob es schön war, unschön war, ob es Diskussionen gab, hin oder her, bin ich den Leuten dann doch dankbar, dass sie uns dann das zur Verfügung gestellt haben, ne? Weil es ist ja dann auch nicht selbstverständlich, dass man dann sagt, okay, du bist jetzt 23, 24 und willst hier eine U17 trainieren, zwar ist das gerade mal Bremen Oberliga und stellst dich hier hin und sagst ja, ich steig auf. Mhm. Und ich mache das zu 100%. Kann sich ja auch Hans hinstellen und sagen, ja, ich steig auf. Den nehmen wir auch. Naja. Ja, aber deswegen sage ich immer wieder, bin ich dankbar dafür, dass sie mir damals dann doch vertraut haben und gesagt haben, okay, mach mal.
Wie sah das denn dann aus? Mach mal. Da bist du losgezogen, du wusstest, okay, die gehen mit, die machen den Weg, ich kann jetzt Spieler holen und ich sag mal, jetzt weiß ich nicht, wie die Konkurrenz da auf dem Markt dann da ist, Markt jetzt in Anführungszeichen bitte, und zu sagen, okay, die Jungs sind gut, die sind aber vielleicht bei Werder Bremen auch sogar im Gespräch oder die sind da im Gespräch, wie komme ich an die Jungs ran, wie überzeuge ich die, womit überzeuge ich die von meiner Idee oder von meinem Ziel?
Es war mit sehr viel Arbeit verbunden, definitiv. Auch sehr zeitintensiv. Du vernachlässigst dann natürlich auch ganz andere Sachen, aber es hat sich am Ende gelohnt. Wir haben es so gemacht, dass wir an die Spieler, wir können nicht mit Werder konkurrieren, das wussten wir. Ja, das brauchten wir auch nicht. Und dementsprechend kannst du schon mal filtern, welche Spieler kommen für dich in Frage und welche nicht. Wir hatten auf jeden Fall schon ein Gerüst in dem Verein, wo wir gesagt haben, der ist ordentlich, der ist aber nicht, der ist jetzt nicht wirklich genial, aber der ist für die B-Jugend-Verbandsliga ist er gut. Ja? Und wir brauchen jetzt wirklich 3, 4 Bausteine, wo wir sagen, okay, das ist ein ganz anderes Level. Das können wir gebrauchen, beziehungsweise das brauchen wir, um diese Schritte machen zu können. Es ist dann natürlich verbunden mit sehr, sehr viel Rumfahrerei. Also ich war in der Vergangenheit bis vor 2 Jahren war ich am Wochenende täglich, also Samstag, Sonntag, 4 bis 5 Stunden unterwegs und habe mir auf Verbandsebene, glaube ich, gefühlt an einem Wochenende 4 oder 5 Spiele angeguckt. Im U15 bis U19 Bereich, um halt zu sehen, was kommt danach oder was ist gerade da, um nicht zu ja. So das Scouting, was NLZs machen mit mehreren Menschen, habe ich selbst mit meinem Co-Trainer und besten Kumpel halt am Wochenende selbstständig gemacht. Kaffee in die Hand und Brötchen in die Hand und los geht's. Und ein bisschen was zu schreiben, ein Zettelchen und ein Kugelschreiber. Dann schreibst du ein paar Nummern auf, schreibst du ein paar Namen auf und dann geht das ganze Telefonieren los. Versuchst Das ist einfach Fakt.
Worauf habt ihr denn geachtet? Was waren denn Dinge, die ihr dann aufgeschrieben habt? Oder was war wichtig? Ich sag mal, ihr seid jetzt losgefahren, habt ihr dann gewusst, okay, wir brauchen noch einen Innenverteidiger oder noch einen Stürmer und der muss das und das können? Oder
ja, definitiv. Ja, also klar hatten wir immer wieder auf dem Zettel Position, wo wir gesagt haben, okay, das wäre jetzt genial, wenn wir da nochmal eine Schippe drauflegen könnten. Ja, weil wir zurzeit jemanden haben, der in seiner Entwicklung vielleicht gehemmt ist oder nicht so weit ist, wie wir es brauchen. Natürlich gab es sowas, natürlich haben wir uns da vorher Gedanken gemacht. Aber ich glaube beim Scouting, beziehungsweise nicht, ich glaube nicht nur, ich bin davon überzeugt, dass du beim Scouting nicht engstirnig sein darfst und nicht sagen darfst, ja, ich gucke jetzt nur nach der Position XY, sondern dass du wirklich offen in das Spiel gehen musst und einfach jeden dieser Spieler, die da laufen, die Gelegenheit gibst, dich zu überzeugen. Worauf wir extrem viel geachtet haben, was halt auch in unserem Spiel halt super wichtig war, waren zwei Sachen: Lauffreudigkeit und halt ganz klar ein sauberes Passspiel. Ne? Das waren so zwei Faktoren, die eine gewisse Rolle gespielt haben. Wenn dann die Kommunikation und die Zweikampfstärke dazugekommen ist, waren das für uns vier Faktoren, wo wir gesagt haben, den Rest kriegen wir hin. Ja, der musste gar nicht taktisch auf einem riesen Level sein, der musste gar nicht durch 3, 4, 5 Leute durchlaufen, sondern für uns war schon eher primär wichtig, dass eine gewisse Leidenschaft da ist und dass Grundtechniken vorhanden sind. Weil ich war schon immer ein sehr kommunikativer Trainer, also der auch von außen sehr, sehr viel Feuer reingebracht hat, also habe ich die Kommunikation schon extrem viel übernommen. Und auch viel geholfen. Deswegen war es eher wichtiger für unser Spiel, dass wir ja Jungs hatten, die Leidenschaft entwickeln können, die auch über diese Laufbereitschaft und über die Arbeit gekommen sind und nicht. Klar brauchten wir ein, zwei, wo wir gesagt haben, okay, der schnappt sich einen Ball und geht durch zwei Leute durch. Oder der ist einfach mal für Momente da, wo viele nicht mit rechnen. Aber das waren wirklich vereinzelte Spieler. Das waren aber auch Spieler, die beides kombinieren konnten. Ja, die wussten, dass sie arbeiten müssen, um in diese Situation reinzukommen, wo sie zaubern können. Und das war so immer wieder unser Hauptaugenmerk während des Scoutings.
Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Und ich glaube auch gerade, was du gesagt hast, dieses offen für das Spiel reingehen, offen für die Position reingehen, weil man hört ja auch immer mal wieder von irgendwelchen Talenten, die dann später entdeckt wurden, dass dann der Scout vielleicht gar nicht für diesen Spieler dahin gefahren ist, sondern eigentlich für einen anderen da die Reise gemacht hat und dann aber von dem anderen, von dem jetzigen dann irgendwie Star oder was auch immer überrascht wurde und gesagt hat, ich bin zwar nicht für dich gekommen, aber dich will ich jetzt haben.
Genau. Genau, das ist der Punkt. Also, weil sonst würde es solche Fälle genau nicht geben. Was bringt es mir? Klar, natürlich gibt es auch solche Aufträge. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, ich werde mir heute nur den Torhüter angucken. Ja, ich glaube, das ist das einfachste Beispiel. Ich werde mir heute nur den Torhüter angucken und möchte sehen, was für eine Präsenz er auf dem Spielfeld hat, wie er, was für Grundtechniken er hat und so weiter und so fort. Klar, kannst du das auf jeden Fall machen.
Nur was kannst du halt dann noch machen, wenn du halt wahrscheinlich auch ein bisschen Manpower hast, ne? Dann guck dir
einen. Genau, das ist der Punkt. Und die hatten wir halt eben nicht. Und wir mussten halt, ja, was heißt wir mussten? Wir wollten halt auch einfach immer offen bleiben, weil am Ende willst du ja, das ist dann ja halt auch einfach so, willst du ja das Bestmögliche bekommen. Ja, was stand zu dem Zeitpunkt das Bestmögliche ist. Ja, wir durften im ersten Jahr, haben wir Spieler zu uns geholt, die Regionalligamannschaften abgesagt haben. Ja, die gesagt haben, ja, bevor ich in die Regionalliga gehe und es einfach schwer ist, sich da durchzusetzen und vielleicht auch ja, extrem viele Negativerlebnisse zu haben, gehe ich lieber irgendwo hin, wo ja, ich mich wohlfühle, wo ich mich entwickeln kann, wo ich weiß, dass ich was lerne. Ich glaube, das war ein Faktor.
Aber wie hast du das den Spielern klargemacht? Wie hast du sie davon überzeugt, dass es bei dir funktioniert, dass du derjenige bist, der ihnen dann die Entwicklung gibt und vor allem auch wahrscheinlich auch dieser Punkt zu sagen, pass auf Jungs, ihr könnt auch nächstes Jahr mit mir Regionalliga spielen, nur dann habt ihr es selber geschafft und dann habt ihr ein ganz anderes Selbstvertrauen und, keine Ahnung, Verständnis für diese Situation.
Ja, ich glaube, das spielen einige Faktoren eine Rolle. Ja, der Grund, dass wir schon ein Jahr Regionalliga trainiert hatten und uns eigentlich schon gut verkauft haben, obwohl wir halt No Names waren, und man auch gesehen hat, wo die Spieler gelandet sind, die wir trainiert haben über Jahre hinweg, weil 3 Jahre ist schon keine kurze Zeit. In den 3 Jahren werden die Jungs zu A-Jugendlichen oder auch zu Herrenspielern, und die Jungs kannst du dann natürlich für dich als Argument sammeln. Das ist Fakt. Und wir haben es in den 3 Jahren auch hinbekommen, Jungs in Richtung NLZ zu schicken, was die Eltern natürlich auch sehen, was ja auch ein Riesenfaktor ist für dich als Trainer. Du musst ja meistens eigentlich die Eltern überzeugen, bevor du die Spieler überzeugst. Und die überzeugst du halt wirklich nur mit Ergebnissen. Und unsere Ergebnisse waren ganz klar die 3 Jahre, die wir damals in Aston hatten, die jeder verfolgen konnte, die jeder vor Augen hatte und auch gesehen hat, welche Spieler dementsprechend ja, sag schnell, den Schritt Richtung NLZ gemacht haben. Und das waren so Faktoren, wo die Spieler gesagt haben, okay, anscheinend lernen wir hier was. Und können dann uns weiterentwickeln und den Schritt machen.
Also war auch für die Spieler alle noch klar, ne, dass die definitiv deren Ziel ist es, noch ins NLZ unterzukommen und auf der größtmöglichen Bühne zu spielen. Und ihr wolltet diejenigen dann auch sein, die sagen, pass auf Jungs, vielleicht ist es am Ende des Tages auch für uns als Trainer ein Erfolgserlebnis, wenn wir vielleicht nicht Tabellenplatz XY geschafft haben, sondern vielleicht 2, 3 Jungs verholfen haben, ins NLZ unterzukommen.
Genau, so sieht's aus. Das waren unsere Argumente. Also klar gehst du in ein Gespräch rein und sagst auch, wir steigen auf, ja, weil du und versuchst auch vorzuleben, dass du es schaffen kannst, ja, weil ich sage auch, wenn du in so ein Gespräch reingehst und nicht wirklich weißt, warum du diesen Spieler möchtest, dann brauchst du diesen Spieler ja auch nicht kontaktieren. Brauchst du es ja noch nicht mal probieren. Ich glaube, das waren so halt auch Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Dass unser Selbstbewusstsein, dass unser Selbstverständnis auch so überzeugend war, dass viele dann gesagt haben, okay, wir gehen den Weg mit.
Ja, ja gut, aber das spricht ja auch dann immer, ich finde immer, du musst ja selber von dem absolut überzeugt sein, bevor du den anderen überzeugen kannst. Und das ist ja auch echt dann 2000% dann der Fall gewesen. Und dann, glaube ich, merkt das der Gegenüber ja direkt dann dieses Feuer, was dann in den Augen brennt, dass du dann weißt, okay, mit dem schaffen wir das. Wenn er das sagt, dann machen wir das.
Ja, also du musst schon überzeugend sein. Also ja, und du musst überzeugend sein und kannst genauso wie du sagst nur überzeugend sein, wenn du von dem, was du erzählst, auch zu 1000% überzeugt bist. Genau das ist es.
Jetzt hast du eben 4 Punkte so aufgezählt beim Scouting, die für dich wichtig sind. Nur für mich waren jetzt so Dinge wie eine Körpergröße oder Schnelligkeit oder sowas gar nicht jetzt so dabei, gar nicht so die Faktoren, die für dich im ersten Step die wichtigen sind, ne? Sondern eher so wirklich schon glaube ich, genau, dieses Mentale und auch schon durch die Laufröhrlichkeit, Zweikampfstärke etc. darauf gemünzt, wie du auch spielen willst, ne? Dass dein Spielstil schon im Spieler vielleicht selber ein bisschen steckt.
Genau. Also ich sag mal so, ein 14-, 15-Jähriger kann ja in seiner physischen Entwicklung noch gar nicht fertig sein. Klar gibt es Spieler, die einfach weiter sind und die nicht so weit sind. Aber wenn ein Spieler, der nicht so weit, körperlich nicht so weit entwickelt ist, für sich erkannt hat, was er aus dieser körperlichen, trotz dieser körperlichen Schwäche, durch Arbeit und durch Leidenschaft wegmachen kann, dann nehme ich lieber so einen Spieler als ein Spieler, der mehr oder weniger eigentlich fertig ist in seiner
Entwicklung. Aber das ist die Kunst zu erkennen, oder? Dass wer ist fertig, wer hat noch viel Potenzial in sich? Wer macht vielleicht den Sprung in die Höhe oder wer kommt am besten mit seiner Entwicklung dann körperlicher Natur dann so, halt zurecht, oder?
Ja, das ist ja auch, das ist die Kunst, genau, das ist die Kunst. Aber wer das beherrscht, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit vorne. Das ist ja auch so ein Punkt, den kannst du, da brauchst du extrem viel Glück mit. Das ist ja auch Fakt. Wenn jede Einschätzung von einem NLZ jetzt richtig wäre, dann hätten wir ja jedes Jahr aus der U19 25 Spieler, die eigentlich einen Profivertrag unterschreiben müssen. Mhm. Und wir wissen alle, dass es nicht so ist. Ja. Und dass wir Fehleinschätzungen auch immer wieder tätigen. Ja, man braucht Glück, ist einfach so. Und man muss es hinkriegen, denjenigen so zu überzeugen von seinen Stärken, dass er auch merkt, dass es wirklich Stärken sind.
Hm. Ja, das finde ich auch ein guter Punkt, ja. Stärken, Schwächen.
Genau.
Ja. Ich finde, das ist sehr gut, jetzt alles über Scouting mal so gesagt, auch einfach mal so, dass dieses Bild zu haben, wie du mit deinem Kumpel dann da Kaffee in der Hand, Brötchen in der Hand, da dir samstags, sonntags die Zeit um die Ohren schlägst, aber die Zeit für dich halt bestmöglich nutzt, mit einem Ziel vor Augen zu sagen, okay, wir brauchen Jungs, wo kriegen wir die Jungs her?
So sieht's aus.
Das soll es für heute gewesen sein. Verpasst in der nächsten Woche auf keinen Fall den zweiten Teil unseres Interviews, in dem wir mit Burak über seinen neuen Karriereschritt als Vollzeittrainer sprechen.